So, Hare Krishna, ich habe eine sehr schöne Krishna-Katha-Geschichte mitgebracht, die vielen von euch auch neu sein wird. Ich glaube, allen. Wir sind jedoch so, dass wir viele Gäste aus Kroatien haben. Wer von euch kann besser ins Kroatische übersetzen? Ich glaube, wir haben gar keinen, der Englisch, nur Englisch spricht. Ich sehe da Gorangi, du, wie bist du, oder Vrindavan Neshwari, wer ist von euch besser geeignet? Ich weiß nicht. Wer ist mehr aufgelegt? Gleich stark aufgelegt? Ja? Gut. Vrindavan Neshwari, who practically speaks better German than I do, will translate for you in the sweet Croatian language. I think there, because... Ja, das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Krishna Lakshmi waren. Was für ein angemessenes Gebet sollten wir sprechen?
Kann ich mal das Gebet im Liederbuch da haben? Vielen Dank, Herr Govinda.
Bitte wiederholt einmal nach mir, wir werden ein sehr schönes Gebet zu Krishna beten. Eigentlich zu der ganzen Guru Parampara. Ich muss nur sehen, ob es hier ist, ja. Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sivishakan Vitangsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Namostute. Könnte unter Umständen passieren. Wir haben es falsch gebetet. Wir müssen nochmal beten, leider. Very sorry. Jayatam Sarato Pango Mama Manda Matir Gati Matsarvasva Parambojo Radha Madana Mohano. Yes. Wir haben eben gebetet, O Krishna, O Meer der Barmherzigkeit. Du bist der Freund der Notleidenden und der Herr des Universums. Du bist das Oberhaupt aller Kuhhirten, der Liebhaber der Gopis und der geliebte Srimati Radharanis. Ich erweise dir meine achtungsvollen Ehrbietungen. Gepriesen seien die allbarmherzigen Shri Shri Radha Madana Mohan. die stets in liebende Spiele vertieft sind. Ich bin lahm und töricht. Doch sie sind meine einzige Zuflucht. Und ihre Lotusfüße bedeuten mir alles. Sisi Radha Krishna ki. Als Krishna auf diesem irdischen Planeten erschienen ist, hat er vielfache Dämonen getötet. Die Votis meditieren über Krishna auch als Töter von Dämonen. Denn diese Dämonen repräsentieren unwünschenswerte Eigenschaften, die in der eigenen Psychologie Unfug treiben. Wir werden heute Abend Krishna-bewusste Psychotherapie betreiben, indem wir uns mit einer ganz bestimmten Angewohnheit auseinandersetzen, die störend ist für den spirituellen Fortschritt im Krishna-Bewusstsein. Ich möchte jedoch zunächst einmal über Krishnas Angewohnheit in Vrindavan sprechen. Krishna ging am Morgen aus dem Dorf von Vrindavan heraus und trieb seine Kühe vor sich hin. Das Wunderbare dabei war, dass Mutter Erde manchmal vor Schmerz aufschrie, denn es waren so viele Kühe und Kälber, die dort Staubwolken erzeugten, die so stark aussehen wie bei der Vernichtung des gesamten Universums. Nun, Krishna jedoch, der dann über die Erde ging und mit seinen weichen Lotusfüßen die traktierte Erde berührte, verschuf Mutter Erde auf diese Art und Weise Erleichterung. Im Krishna-Bewusstsein ist es auch so. Manchmal kann es vorkommen, dass wir in unserem Leben durch schwere Zeiten hindurchgehen. Wenn wir aber Krishna im Bewusstsein haben, dann wird die Lotusfüße Krishnas in unser Bewusstsein diese Schwierigkeiten alle ausgleichen. So, Krishna ging dann meistens in den Wald von Vrindavan und die Kühe machten sich selbstständig und er rief sie dann mit einer Blätterflöte, einer Flöte aus Blättern, die einen sehr schrillen Ton erzeugte für weite Entfernungen. Sehr, sehr gut für weite Entfernungen. Und die, so holte er dann die Kühe zurück und zählte an einem, er hatte so eine Kette aus Juwelen, Krishna, da zählte er die Kuhherden. Und dann ruft er, Shamali, oh Dhavali, das sind die Kühe, die bestimmte Herden anführen. Und die kommen dann angerannt mit großer Zuneigung und dabei verwandeln sie die Weidegründe von Vrindavan in Sumpf, weil so viel Milch aus Zuneigung aus ihren Eutern hervorströmt. Yes? Yes, yes, yes. Mutter Yashoda, das habe ich vergessen zu erzählen, hielt ganz besondere Kühe, die besten Kühe, und die ließ sie nur auf Weiden zu, wo viele Kräuter wuchsen, damit eben diese eine Milch gaben, die besonders wohlschmeckend für Krishna war. So, Krishna spielte auf diese Weise in den Weidengründen von Vrindavan. Er hütete, er nahm das Spiel eines Kuhhirtenjungs an, der die Kühe hütete, und spielte dabei mit seinen Freunden. Sie hatten einen besonderen Banyanbaum, unter dem sie, der in der Mitte von Vrindavan steht und viel Schatten macht. Und da rasteten die Kuhhirtenjungen manchmal und spielten im Schatten verschiedene Reiterkämpfe. Manchmal erlaubte es Krishna, dass die Gegenseite, die gegen ihn antrat, im Reiterkampf gewann. Und manchmal sagten die Kuhhirtenjungen, ach Krishna, auf deiner Seite wollen wir nicht kämpfen, denn du verlierst an dauerndem Band. Und so neckten sie Krishna auf diese Art und Weise. Manchmal jedoch gewann auch die Seite von Krishna. Es wurden verschiedene Kuhhirtenjungen gebildet. Die waren die Pferde und darüber ritten die Reiter. Die schwangen sich darauf und dann wurde Reiterkampf ausgefochten. Daher kommt das hier in der materiellen Welt. So. Die Kuhhirtenjungen waren meistens so vertieft in dem Spiel mit Krishna, dass sie keine Zeit hatten für Mittagsprasadam. Und so hat die innere Energie von Krishna, Yoga Maya, eine besondere Arrangierung gemacht. Jeden Tag um die Mittagszeit kam ein gewaltiger Dämon, der sich Krishna in den Weg stellte und mit dem Krishna dann kämpfte. Und auf diese Weise unterbrach er systematisch sein Spielen und nachdem kämpfte mit dem Dämon, tötete ihn und danach war Zeit zum Mittagessen. Eine gute Art der Unterbrechung. Und nachmittags kam meistens noch ein Dämon nach Vrindavan an, der ebenfalls auch getötet wurde, damit auf diese Art und Weise Sri Krishna schnell noch also unterbrochen wurde, damit er abends auch etwas essen konnte. So spielte er. Krishna war so vertieft, er musste schon eine Art gegen eine Schwelle laufen, diese Dämonenschwelle. So, diese ganzen Dämonen wurden geschickt von Kamsa. Kamsa ist der Oberdämon und er repräsentiert die materielle Intelligenz, die uns zweifeln lässt an Sri Krishna und seinen transzendentalen Spielen. Kamsa, das hatte ich irgendwann mal erklärt, war nicht irgend so ein Feudalherrscher, der einfach ein kleines Königreich in Hinterindien hatte, sondern ein ganz gewaltiger Dämon. Die Gaga Sanghita sagt, als der Milchozean einst gequält wurde, kam ein gewaltiger Dämon aus ihm hervor, der namens Kala Nemi, der mit Vishnu kämpfte und gewaltsam von Vishnu getötet wurde. Der Meister der Dämon jedoch, Sukracharya, belebte ihn mit einem Sanjivani-Kraut. So wurde Kala Nemi sehr machtvoll und fast unsterblich und er brüllte durchs Universum: Gibt es irgendjemanden, mit dem ich kämpfen kann? Nicht wie Cassius Clay, ich bin der Größte und so. Und er ging dann zum Berg Mandara und trank dort einen Trank aus Dovagras und machte Entsagung für 100 himmlische Jahre, um unbezwingbar im Kampf zu werden. Wir hören das von Hiranyakashipu auch. Die machen so heftige Entsagungen, bis schließlich aus ihrem Kopf eine Flamme mystischer Kraft hervorlodert und die Bewohner auf den himmlischen Planeten ein bisschen heiß werden. Und es wird heiß und sie müssen sich verziehen. Yes. Brahma kam schließlich und fragte: Dämon, frag um eine Segnung, das wird hier unerträglich heiß, hör auf mit deinen Entsagungen, ich gebe dir jede Segnung, die du haben willst. Und Kala Nemi sagte: Ich möchte von keinem der Halbgötter sterben, die Diener sind von Vishnu. Dieser Kala Nemi war also unbezwingbar für die machtvollsten Lebewesen im Universum. Er nahm schließlich Geburt in der Familie von Ugrasena als Kamsa. Er hatte diese Segnung. Keines der machtvollen Regenten, die über Leben und Tod bestimmen, konnte ihn töten. Nicht einmal der Tod selber, Yamaraj. Alle fürchten sich vor Kamsa. Kamsa war unglaublich stark, selbst in seiner Kindheit. Es wird beschrieben, dass der gewaltsame Tyrann Jarasandra einst einen Kampf aufgerichtet hatte an dem Ufer der Yamuna. Dieser Tyrann Jarasandra unbezwingbar auch im Kampf, hatte einen Elefanten namens Kuvalayadapida. Dieser eine Elefant war so stark wie viele tausend von Elefanten. Und einst wurde er zornig und riss sich aus den eisernen Ketten los und ging tötend durch das die Provinzen. Das ist sehr dämonisch, wie ihr schon merkt. Wir kommen gleich zu Krishna, keine Angst. Aber wir müssen hier ein bisschen diese Szene setten für Krishna. So, und es begab sich, dass dieser Elefant Kuvalayadapida zu einem Freizeitlager von Kamsa kam. Kamsa kämpfte dort mit verschiedenen Ringern, um sich ein bisschen zu üben in der Ringkunstkampf, und brachte diese Ringer dann um. Warf sie dann so tot aus dem Kreis. Der nächste, bitte. Und in diesen Kreis herein kam der verrückte Elefant Kuvalayadapida. Er war bespritzt von dem Blut derjenigen, die er getötet hatte. Und er sah Kamsa. Er sah die Ringe. Und alle Ringe liefen sofort weg. Das war ihm zu heiß. Nur einer blieb übrig, Kamsa, und trommelte sich auf die Brust. Komm, komm, Bürschchen, komm schon. Komm. Und er nahm dann den Elefanten, der stark war wie Tausende von Elefanten und der zornig war. Er packte ihn beim Rüssel, warf ihn geschwind herum und warf ihn dann 80 Meilen weit in das Camp von Jarasandra zurück, der da gerade aß und mein Elefant ist zurück. Und Kuvalayadapida schrie vor Schmerz auf und wandte sich voller Tränen an seinen Meister. Was war das eben? Jarasandra peilte kurz die Himmelsrichtung und ging los 80 Meilen, bis er den starken Kamsa fand, der sich ausruht und wieder weiter mit den Ringern kämpfte. Und er sagte, wer war das eben, der meinen Elefanten geschwungen hat? Och, sagte Kamsa, das war ich. Kamsa war noch ganz jung zu der Zeit. Willst du mit mir kämpfen? Nein, sagte Jarasandra, das braucht nicht sein. Ich wollte mit dir Frieden schließen. Ich schenke dir den Elefanten und zwei meiner Töchter, die heirate ich mit dir, damit wir eine gute Freundschaft bilden. Sicher ist sicher. Und so kam es dazu, dass Kamsa den Kuvalayadapida-Elefanten bekam. Kamsa ging daraufhin los und ging zu all den machtvollen Dämonen. Er ging zu Shanura und Mustika und Toshala, das waren Prinzen des Königs von Mahishmati, und sagte, ich möchte mit euch ringen. Wenn ihr gewinnt, werdet ihr meine Sklaven, und wenn ich gewinne, werde ich euer Sklave. Okay? Ja, sagten die und rangen. Und sie wären von Kamsa auch getötet worden, wenn Kamsa sie nicht als Sklaven gewünscht hätte. Mal sehen, was sie hier noch hat. Dann ging er zu dem gewaltigen Gorilla Dvivida. Kennt ihr den Film King Kong? Stellt euch King Kong ungefähr 1000-mal so stark und grausam vor, dann habt ihr Dvivida. Das ist der ursprüngliche Archetypus des unbezwingbaren Gorillas. Jung sagte einmal, in der religiösen Geschichte der Menschheit tauchen immer wieder die gleichen Gestalten auf. Stimmt auch. Hier ist die Urgestalt, wie wieder. Und er kämpfte für 20 Tage mit ihm und warf ihn dann so hoch in die Luft, dass sich wie wieder beim Landen empfindliche Stellen brach und sagte, willst du weiterkämpfen oder mein Diener werden? Ich will dein Diener werden, sagte wie wieder. Ich meine, ich möchte euch nicht langweilen. Er ging zu allen Dämonen hin und die wurden alle dann seine Verbündeten und dann setzte Krishna diese Dämonen ein, setzte Kamsa die Dämonen ein gegen seinen Erzfeind. Kamsa hörte nämlich, als er seine Schwester Devaki verheiratete, saß auf der Kutsche und brachte seine Schwester Devaki zu ihrem neuen Gemahl Vasudev nach Hause. Mitten auf der Straße hörte er plötzlich eine Stimme, eine prophetische Stimme aus dem Akash, dem nicht manifestierten. Kamsaduna, du fährst deinen grausamen Tod aus, denn der achte Sohn deiner Schwester wird dich umbringen, du Narr. Kamsa war unglaublich beunruhigt, denn er wusste, dass er von keinem Halbgott getötet werden konnte. Also, und den Dämonen, das war keine Schwierigkeit für ihn, die hatte er alle schon zu Verbündeten gemacht. Und so nachte ihn eine innere Stimme. Sollte das sein, dass Vishnu, mein Erzfeind, in dem Leib meiner Schwester erscheint? Ich kann doch nur von ihm getötet werden. Und so kam er zu der Schlussfolgerung, seine Schwester vorsichtshalber sofort umzubringen, damit sie keine Kinder kriegen konnte. Aber durch ein glückliches Einschreiten von Vasudev, der als Prinz die hohen Künste des diplomatischen Redens kannte und seinen Schwäger besänftigte, konnte glücklicherweise das schreckliche Unheil noch einmal vermieden wurde. Und so wurde dann erschien Krishna im Schoße Devakis und wurde dann von Vasudev nach Vrindavan gebracht. Kamsa erfuhr, dass Krishna in Vrindavan war und schickte dann nacheinander alle seine Verbündeten, die Dämonen, nach Vrindavan, um Krishna anzugreifen. Das ist sehr kennzeichnend. Kamsa repräsentiert die materielle Intelligenz, die ständig bemüht ist, spirituelle Themen zu relativisieren. Und die Dämonen tun die verschiedenen Vasallen oder Diener dieser materiellen Intelligenz repräsentieren, die uns oder die einem Devoti, der Fortschritte machen will im Krishna-Bewusstsein, auch Schwierigkeiten machen auf seinem spirituellen Pfad. Heute werden wir Trinavartasura behandeln. Den Dämon, der den falschen Stolz repräsentiert, der vom materiellen Wissen hervorgeht. Jemand, der materielles Wissen hat und stolz ist. Wir alle haben so ein bisschen materielles Wissen und manchmal Schwierigkeiten. Ich möchte nun nicht den Anschein erwecken, als wären Krishnas Lila alle figurativ zu sehen. Figurativ ist ein Wort, was es noch nicht in Deutsch gibt. Das bedeutet, dass man es als Analogie sieht, nicht als Wirklichkeit, sondern denkt, da ist was anderes mit gemeint. Trotzdem ist im Krishna Lila auch diese Dimension drin, dass Krishnas Lila etwas Bestimmtes zu bedeuten hat. Nicht? Einmal kam ein gewisser David Lorenz zu Prabhupada und sagte, ein großer Teil der Dämonologie im Bhagavatam kann doch nicht wörtlich genommen werden. Zum Beispiel die Geschichte mit Putana. Soll man sie wörtlich sehen oder als eine Analogie? Srila Prabhupada sagt darauf, es gibt selbst heute noch Dämonen wie Putana. David Lorenz, der das noch nicht so akzeptieren kann, Aha, es gibt also den Boden und die springen dann wahrscheinlich hinter einem Baum raus, nicht? Und er nimmt das ein bisschen auf den Arm. Und Prabhupada antwortet darauf. Gut, es gibt auch eine figurative Dimension. Wie würdet ihr sagen, figurative? Figurative ist das englische Wort. Kann man auch im übertragenen Sinne verstehen. Es ist wie bei Aesops Fabeln. Da kommt plötzlich ein Jackal und spricht zu einem Löwen. Man muss das in einem übertragenen Sinne sehen. Nicht? Also es gibt diese Dimension bei Krishnas Lila auch. Nun, Trinavata Sura, wie trat der auf? Stellt euch folgende Szene vor. Krishna, Mutter Yashoda, spielt mit dem kleinen Krishna. Krishna ist zu dieser Zeit noch sehr, sehr klein. Bala Krishna. Und ist nur von den vier Himmelsrichtungen bekleidet. Hat hier einen kleinen Schnürchen. Nicht? Und hier hat er statt einer Hose hat er ein kleines Schnürchen hier um. Das ist alles. Und hier hat er ein kleines Amulett, was Mutter Yashoda ihm gegeben hat, damit bloß keine Dämonen kommen. Und hier ein Tiger, zwei Tigerkrallen, damit bloß keine Dämonen kommen, denn da waren schon viel geschehen in Vrindavan. Und Krishna spielt so Mutter Yashoda, nimmt ihn so, wirft ihn hoch und fängt ihn. Und Krishna strahlt höher, höher, höher. Und Mutter Yashoda wirft ihn höher. Und plötzlich merkt Krishna, gleich kommt der Dämon Trinavatasura hier auf. Er denkt, nein, ich möchte unmöglich, dass Mutter Yashoda gestört wird in ihrem elterlichen Beziehung. Ich möchte unmöglich, dass der Dämon, dass Mutter Yashoda diesen Dämon sehen muss und dieser Dämon mich aus Mutter Yashodas Armen reißt. Das möchte ich nicht. Und daraufhin macht sich Krishna sehr stark. Sehr, sehr, sehr schwer, wollte ich sagen. Mutter Yashoda wirft ihn hoch. Auf einmal ist er sehr schwer und wird schwerer und schwerer. Und sie kann ihn nicht mehr halten und setzt sich hin. Und das Kind wird schwerer und schwerer und drückt auf ihren Schoß. Was ist jetzt los? Da muss ein Geist in Krishna eingegangen sein. Und sie kann Krishna gerade noch auf den Boden von Vrindavan absetzen. Krishna spielt sofort dort los. Und sie geht zu den Brahmanas und sagt, mein Kind ist so schwer geworden, ein Geist ist in ihn eingegangen. Könnt ihr geisterabwendende Mantren chanten? Und in dieser Zeit fällt Trinavatasura über Vrindavan herein. Als Mutter Yashoda nicht da ist, hat die Form eines Wirbelwindes angenommen. Denn er ist sehr intelligent. Er hat festgestellt, Krishna hat kurz davor Putana getötet, die einen grobstofflichen Körper gehabt hat. Dann hat er Shakratasura getötet, der einen feinstofflichen Geistkörper angenommen hat. Und Trinavatasura sagt, sicherheitshalber nehme ich einen Windkörper an. Das gab es noch nicht. Und kommt über Vrindavan und macht sofort eine unglaubliche Sturm, wie sagt man, einen unglaublichen Sturm, dass er einen Wirbelsturm einsetzt. Und es wird beschrieben, dass er in diesem Wirbelsturm ist und Steine nimmt und auf die Einwohner von Vrindavan wirft. Und er nimmt, reißt den Rasen raus und wirft die. Das Gesicht von den Vrishvasis und die werden gepeinigt und getan und dann nimmt er schließlich den Sand und wirbelt ihn, dass man nur noch Sand sehen kann. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen einigermaßen. Man kann nicht mehr die Hand vor Augen sehen. Und er nähert sich Krishna. Und Krishna sieht ihn kommen und macht sich sofort so leicht wie ein Strohhalm. Trinavatasura nimmt ihn hoch und höher und höher und höher wie man halt ein Strohhalm hochbringt, wenn man ein Wirbelsturm ist. 800 Meilen hoch ist er schließlich. Nicht mit der materiellen Intelligenz das beurteilen, denn die materielle Intelligenz hat den Trinavatasura, den Dämon des Stolzes und des Zweifels geschickt. Wir haben eben kurz die Ebene gewechselt des Krishna-Lilas. Kamsa hat Trinavatasura geschickt, der immer aufgrund von Eingebildetheit, von weltlichen Wissen, Zweifeln an Krishna-Lilas macht und Krishna verdeckt mit dem Sandsturm des Zweifels. So, Mutter Yashoda, die Brahmanas haben inzwischen ein paar Mantren gechantet und der Sturm ist eingelaufen und Mutter Yashoda läuft zurück, um Krishna zu suchen, aber kann gar nichts mehr sehen. Es wird beschrieben von Srila Prabhupada. Mutter Yashoda fängt an zu weinen, wie eine Kuh, die ihr kleines Kalb verloren hat. Nicht? So heavy. Weil jedermanns Augen bedeckt wurden innerhalb von ein paar kurzen Augenblicken war das ganze Gebiet von Vrindavan total dunkel, sodass niemand sich selber oder irgendjemand anderen sehen konnte. Während dieser großen Katastrophe konnte Mutter Yashoda nicht ihr Baby sehen, was von dem Wirbelsturm entführt worden war, und begann mitleidserfüllt zu weinen. Sie fiel auf den Boden nieder, wie eine Kuh, die gerade ihr Kalb verloren hatte, und weinte so. Und um das noch schlimmer zu machen, kamen die ganzen Frauen von Vrindavan, die sich Sorgen machten um Krishna. Wo ist Krishna? Wo ist Krishna? Wo ist Krishna? Zu Mutter Yashoda und sagte, wo ist Krishna, Yashoda? Ich weiß nicht, er war hier, sagte Yashoda. Sie sagte, Yashoda, du hast dich überhaupt nicht um Krishna gesorgt, und fing an, Yashoda anzugreifen. Was bist du für eine Rabensmutter? Ein süßer Krishna ist einfach weg. Du hast ihn nicht beschützt. Und fing auch an zu weinen und überall zu suchen und so. Krishna währenddessen genoss eine tolle Raumfahrt auf dem Dämon Trinavatasura und amüsierte sich köstlich. Er kniffte den Dämon in die Seite und sagte, hierhin, hierhin. Und so schoss Krishna durch das Universum. Und schließlich aber erinnerte er sich an das Leid von Mutter Yashoda und den Brijbasis und hing sich Trinavatasura um den Hals. Und er sah so schön aus, wie ein Halsband, das einen köstlichen blauen Saphir hält. So war Krishna wie ein blauer Saphir und hing um den Hals des Dämonen, dessen Augen bald aus den Augen hervortraten. Boah, ich kann das jetzt nicht so gut vormachen, aber ihr könnt euch das vielleicht mit einer schrecklichen Fratze kamen die Augen aus. Und er versuchte, sich zu halten in der Luft, aber schließlich stürzte er ab, wie die Stadt Tripura, die von den Pfeilen Shivas getroffen wurde. Und er stürzte und stürzte und so weiter. Und Durvasa Muni, der ihn wirklich reumütig sah, sagte, den ganzen Fluch kann ich nicht wegnehmen, aber ich kann ihn verharmlosen. Du wirst am Ende dieser Zeit von Krishna getötet werden. Und dann wirst du Befreiung von deinem weltlichen Dasein erlangen und in die spirituelle Welt gehen. Sei froh. Yes. So, Trinavatasura wurde also mit seinem Absturz von höchsten Höhen befreit von seiner dämonischen Mentalität. Krishna anzugreifen. Es hat eine tiefe Bedeutung. Menschen, die gebildet sind und intelligent sind, wie viele von uns westlich ausgebildeten Menschen, sind auch von einer Art Stolz besessen, die sie dazu führt, sagen wir einmal, ja, an Krishna zu zweifeln und einfach sich bei mentalen Spekulationen auszuruhen. Trinavatasura repräsentiert auch die mentale Spekulation, die aus dem Stolz hervorgeht. Nicht? Wie ein Wirbelwind kann auch unser Geist uns davontragen. Habt ihr schon mal erlebt, vielleicht in eurem Vorleben, bevor ihr zum Krishna-Bewusstsein kam, war das vielleicht präsent in eurem Dasein. Nicht so. Das ist dieser Dämon Trinavatasura, und der wird richtet sich dann auch gegen Krishna. Man weiß so viel, man spekuliert und spekuliert und hat gar kein Vertrauen in Sri Krishnas transzendentale Lilas, und auf diese Art und Weise kommt man nicht dazu, Krishna zu verherrlichen und Zuflucht zu suchen mit einer mit Vertrauen bei Krishnas transzendentalen Lilas. So, Krishna sieht das nicht gerne bei seinen Devotees. Nicht? Und wenn ein Devotee ernsthaft ist, erscheint er dann und befreit ihn auf diese Weise von dem Stolz, der aus mentaler Spekulation herauskommt, und hilft dem Devotee. Krishna ist sehr bewegt, wenn er sieht, dass seine Devotees voller Demut sind. Das bewegt Krishna. Das zieht ihn an. Wenn ein Devotee sehr bescheiden ist und bei Krishna Zuflucht sieht. Und um den Devotee, der vielleicht stolz wird manchmal, zu befreien, wirkt Krishna dann, genau wie er Trinavatasura gewürgt hat, diesen Stolz ab. Manchmal tut das ein bisschen weh und die Devotees schlucken dann ordentlich mit dem Adamsapfel in der Kehle. Nicht? Gluck, gluck, gluck. Aber es ist eine schöne Angelegenheit. Wenn Krishna sieht, dass ein Devotee sich weiterhin bemüht, zieht er ihm den Dorn raus, sodass er sich weiterhin im Krishna-Bewusstsein voll und ganz beschäftigen kann. Hare Krishna. Ich wollte jetzt eigentlich noch mehr erzählen von Krishna Lila, aber wir sind. Ich bereite gerade ein Seminar vor. Ich nehme da die Hilfe von Bhakti Chaitanya Maharaj an, der ein sehr schönes Seminar in Vrindavan gab. Wenn ihr wollt, müsst ihr einfach mal darauf achten, wenn Gaveshi euch das nächste Mal ein Krishna Connection Einladung schickt für ein Seminar. Ich würde sehr gerne einmal nur über diese Dämonen in Krishna Lila sprechen, die alle verschiedene Dinge repräsentieren. Wenn man frei werden will von denen, macht man Folgendes. Man wird sich bewusst über seine Schwäche und betet da, chantet dann bei Krishna, sucht bei Krishna Zuflucht im Chanten des Heiligen Namens und betet dann darum, dass dieser Dämon des Zweifels, oder worum es gerade geht, dieser Dämon des Stolzes, der aus mentaler Spekulation geboren wird, entfernt wird. Und Krishna erscheint in Form seines heiligen Namens und befreit das. Ich finde das so gut, es befreit. Dieser Dämon war ja gut dran, der hatte diesen Fluch, weil er sich eben undezent verhalten hatte. Nicht, er wurde auf diese Weise befreit. So können alle unsere Anattas, diese schlechten Dinge, die in der Psychologie drin sind, befreit werden. Das nennt sich Krishna-bewusste Psychotherapie. Ernsthafte Devotees gehen damit um. Das ist so, wirkt unglaublich. Schon kann man Erfolge erzielen, die nicht in keiner Klinik der Welt erzeugen werden kann. Krishna liebt. Oder warum Klinik auf keinem Sofa der Welt, Psychosofa der Welt. Nicht? Einfach, Prabhupada sagt, einfach weil du ein paar Titel hast, dann sagt Prabhupada in seiner Art und Weise so unnachahmbar, PhD, MAD, MAD heißt MAD, DCC, bedeutet das nicht, dass du Krishna verstehen kannst. Krishna ist transzendental. Und es braucht transzendentale Sinne, um ihn zu verstehen. Du brauchst diese Sinne musst du erst schaffen. Du musst dich läutern, indem du hingebungsvolles Dienen ausführst. Dann kannst du die Sinne schaffen, mit denen du Krishna verstehen kannst. So, man kann Krishna nicht durch den Intellekt verstehen. Einmal kam zu Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ein Dr. Suthers. Und ich glaube, wir waren Engländer und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur predigte zu ihm sehr, sehr intensiv und gab diese intellektuellen Erklärungen. Und Dr. Suthers war zuerst ziemlich respektlos, aber dann wurde er so respektvoll, weil er dieses unglaubliche intellektuelle Genie Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erlebt. Wenn ihr seine Werke lest, ich habe Sachen von ihm da muss man unglaublich aufpassen, dass man die Punkte mitkriegt. Das ist so subtil. Und am Ende war er also völlig überwältigt von dem Intellekt von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fragte ihn, was sagst du? Weil er schwieg. Und er sagt, ich muss jetzt erstmal darüber nachdenken, was du mir gesagt hast. Und dann sagte Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, nein, das bringt nichts. Du musst von Devotis hören. Das ist wichtiger als denken. Im Krishna-Bewusstsein, hier kommt etwas, was jetzt direkt, falls noch dieser Stolz da ist von weltlicher Erziehung, wird dieser Stolz jetzt total angegriffen. Im Krishna-Bewusstsein ist das Hören wichtiger als das Denken. Was kannst du denken mit deinem kranken Geist? Ich bin bereit, diesen Standpunkt zu verteidigen übrigens. Was können wir denken mit unserem Geist, den wir seit tausenden von Jahren mit uns nehmen, der umlagert ist, wie Mahaprabhu sagt, von Lust, von Neid, von Gier, die in jedem Augenblick nur ein bisschen pieksen müssen und ist man gleich total gestört. Habt ihr das schon mal gemerkt, dass ihr plötzlich lustvoll werdet? Oder plötzlich gierig werdet, oder zornig werdet, oder neidisch werdet. Es kann jeden Augenblick passieren. Die stecken ihre Lanzen in unseren Geist herein und dann ist er gleich löchrig und die ganze Kraft läuft da raus. Nicht? Wie so aus so einem Fass, wo man so ein Loch gehauen hat und dann wuppel, läuft das alles raus. Hören ist wichtiger. Durch das Hören werden wir unsere transzendentale Intelligenz hervorbringen und die Verunreinigungen werden aus dem Geist weggenommen werden, dass wir mit einem transparenten Geist über Krishna meditieren können. Das war dieses Krishna-Lila. Ich weiß, es ist ziemlich intensiv. Ihr wolltet wahrscheinlich einfach nur eine schöne Geschichte hören über Krishna heute, aber ich wurde eingeladen. Vielleicht ist es das letzte Mal. Gut, hier möchte ich dann enden. Adishish Prabhus, hatte ich das richtig gesehen, dass du noch eine kurze Frage hattest? Ja, ihr könnt gerne noch eine Frage stellen. Mhm. Sehr oft ist eine Ursache dafür das frühere Leben. Man sieht, dass Prabhupada hat es über manche seiner Schüler gesagt, dass die nicht das erste Mal im Krishna-Bewusstsein sind. Die nehmen einfach das auf, was sie im vergangenen Leben getan haben. Besonders fällt das auf bei den Kindern von Devotees. Ich kann dir privat mal ein paar Kinder zeigen, da fällt dir der Kiel, da sag mal alle Achtung. Nicht, andere haben schon den Pfad der Selbstverwirklichung, sage ich jetzt mal ganz neutral, begangen und sind als Ergebnis dann zum Krishna-Bewusstsein gekommen. Also die haben dann vielleicht mal Devotees getroffen oder Prasadam bekommen. Nicht? Also da war ein Kontakt schon da. Ja, so auf diese Art und Weise gibt es da viele Erklärungen dafür. Manche sind auch zum Beispiel einfach nur sehr qualifiziert. Andere wünschen sich ganz stark Krishna. Die sind irgendwie, die andere haben die Barmherzigkeit von ihrem spirituellen Meister bekommen. Das ist nicht eine unbedingt mystische Angelegenheit, die haben das gewünscht. Sie haben sich bemüht, sie haben darum gebeten und das in ihrem Verhalten auch zum Ausdruck gebracht. Und dann sind die Segnungen plötzlich da. Nicht? Es gibt viele, viele Gründe dafür. Für uns ist das Beste, wenn wir den Rat, den Prabhupada hier gegeben hat, einhalten, nämlich einfach hören, viel hören. Da haben wir ja heute Morgen auch drüber gesprochen, wie Prabhupada sagte, dieses Hören ist nicht gewöhnlich. Es ist ja über Krishna. Krishna ist ja gegenwärtig, wo man seinen heiligen Namen chantet. Ja, ich weiß schon, manchmal denkt man, oh, dieser Glückspilz. Für den ist das so einfach. Und für mich, ich strackle mich so ab und so weiter. Nicht? Aber durch dein bemühtes Kämpfen und deinen bemühten Einsatz qualifizierst du dich, um die Mercy zu kriegen. Im Krishna-Bewusstsein, das ist das Beruhigende. Da geht es sehr viel um Barmherzigkeit. Einmal gab Prabhupada eine Vorlesung in Montreal und sagte, wir müssen stark werden, wir müssen strikt werden, wir müssen den Geist und die Sinne kontrollieren und die Devotees.
Der Kopf sei tiefer und tiefer.
Ach, mein Prabhupada, wisst ihr, wie schwach ich bin. Und war Prabhupada fertig nach der Vorlesung. Sind irgendwelche Fragen? Und keiner stellte noch eine Frage. Dann sagte Srila Prabhupada. Dann ging Prabhupada runter vom Vyasasan und da musste so ein paar, der war so hoch auf Podest, wo man Treppen runter ging. Und dann stand er auf dem Podest, war gerade aufgestanden und sagte, man braucht nur 90% ernsthaft zu sein. Krishna macht den Rest aus. Und dann fiel ihm sein Chatter nochmal runter. Also sein Chatter. Und dann sagte er, auch wenn man sich nur für 80% bemühen kann, wenn man so schwach ist, Krishna macht den Rest dann aus. Und dann ging Prabhupada noch eine Stufe runter. Seid einfach 75% ernsthaft. Dann wird Krishna den Rest ausmachen. Er hatte da sehr intensiv drüber nachgedacht. Wir sind eine Barmherzigkeitsbewegung. Wir müssen einfach uns um die Mercy bemühen. Bemühen, Bemühung und Mercy, das muss Hand in Hand gehen. Ja, ich glaube, wir sind hier an einem, ich spüre so richtig eine interessierte Schwingung in der, es ist interessant, das so zu hören, was Krishna Lila, ich finde, das ist gut, sonst diese Dimension, das ist so praktisch. Kanya Gadadha, wenn er seine hochwissenschaftlichen Konferenz gibt in der Deutschen Ärzteversammlung 1996. Und ich möchte Ihnen jetzt mal was erzählen über Krishna. Und dann kommst du mit diesen Geschichten an und sagst, nicht zweifeln, das ist der Dämon Trinavatasura jetzt. Muss mal sehen, was die dann sagen. Gut, wir werden hier dann enden. Vielen herzlichen Dank für eure interessierte Teilnahme. Alles Gute in der Bemühung, euren Trinavatasura zu erledigen. Also nicht ihr, es könnt nicht ihr, sondern Krishna. Shri Krishna Bhagavan ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Srila Prabhupada ki jai.